Ja, es ist schon alles erklungen und die Rede von Billy hat so ziemlich meine Predigt auch getroffen, das Predigtthema. Und ich glaube, dass im Jahreswechsel nicht so viele gute Vorsätze genommen werden wie sonst über das ganze Jahr. Klar, wenn Menschen in Schwierigkeiten geraten, wenn Menschen vielleicht in ein Krankenhaus kommen wegen einem Herzfehler oder irgendeiner schweren Krankheit, dann fangen sie an, auf einmal zu überlegen, sollte ich vielleicht in meinem Leben etwas ändern. Aber der Jahreswechsel hat oft so einen magischen Moment bei vielen. Und die einen bangen vielleicht um die Prophezeiungen, die vielleicht irgendeine Sekte wieder getan haben. Das hören wir ja auch immer wieder. 2020 geht die Welt unter. Aber wir brauchen uns dessen nicht zu bangen. Die einen, die nehmen sich mal wieder etwas vor, so wie jedes Jahr. Im nächsten Jahr will ich dies oder das erreichen, das tun, das besser machen. Und man merkt auf einmal von Monat zu Monat, man vergisst davon. Und am Ende des Jahres stellt man wieder fest, es hat wieder nicht geklappt. Es hat wieder nicht geklappt. Es hat sich gar nichts verändert. Und genau darum soll es heute gehen. Nicht die Vorsätze verändern mich, sondern etwas anderes. Und das ist nämlich der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus kann mich verändern. Wenn ich anfange zu glauben, bedeutet es viel mehr. Wenn ich anfange zu glauben, habe ich auch nie gedacht, welchen Einfluss der Glaube in meinem Leben persönlich haben kann. Es sind nicht nur Dinge, die irgendwann leichter fallen durch den Glauben, nein. Es hat auch Dinge, die es schwer werden in meinem Leben mit sich zu tragen. Hebräer 11,1 lesen wir. Hebräer 11,1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Ich finde diesen Vers sehr kompliziert, denn er sagt einiges aus. Doch was er nicht aussagt, ist, wenn wir glauben, gibt er uns eine feste Zuversicht. Das wäre genauso, wenn ich sage, du musst etwas in der Gemeinde tun, du musst gute Werke tun, damit du gerettet wirst. Wir wissen alle, die in der Bibel lesen, das ist Werksgerechtigkeit, das ist Quatsch. Denn Gott hat es niemals so gewollt, dass wir ihm so dienen. Wir wissen, dass alles, was wir tun, sollen wir in Liebe geschehen. Jede Tat, die wir tun, die ohne Liebe ist, ist eine nichtige Tat. Aber der Vers sagt aus, weil wir glauben. Weil wir glauben, rechnet Gott uns das an und verwirklicht die zukünftigen Dinge in unserem Geist als so real an, dass wir überzeugt davon sind. Und ich möchte mit euch anfangen, weil der Hebräerbrief ja viele alte Glaubenshelden hervorruft, so auch Noah. Noah war einer, der im Hebräerbrief erwähnt wird. Möchte ich mit euch nach 1. Mose 6 ab Vers 5 hingehen. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wenn man sich vor Augen führt, was dieser Beschluss bedeutet. Dieser Beschluss war für Gott endgültig. Dieser Beschluss heißt, dass Gott alle Menschen vernichtet hat. Jegliche Art von Menschen, jeder Nation, jede Generation, jedes Lebewesen hat Gott gesagt, werde ich ausrotten. Außer einige. Und wenn wir diese Botschaft der Welt sagen, was für ein Gott ich habe, wie liebevoll er doch ist und dann doch diese grausamen Geschichten des Alten Testaments, ist es für viele unbegreiflich. Ich will diese Tat von Gott nicht verschönern, nein. Gott hat sich die Sintflut auch nicht einfach so ausgedacht. Es war eher, weil das Trachten und das Denken des Menschen durch und durch böse war. Gott hat gesehen, der Mensch, er hat nichts Gutes mehr im Sinn. All sein Denken und sein Tun ist durch und durch böse. Vielleicht könnten die anderen auch angesteckt werden dadurch, Noah und seine Linie. Vielleicht hat er deswegen die Menschen ausgerottet. Gottes Beschluss, die Menschen zu vernichten, war nur eine Reaktion auf ihr Verhalten. Die Sintflut war nicht Gottes Absicht. Nein, es war nur eine Reaktion. Gottes Urteil wegen ihrer Herzen. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte, ab Vers 8 weiter. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte 3 Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Wir haben 2 Abschnitte gelesen. Der erste Abschnitt hat ausgesagt, Gottes Beschluss, den Menschen zu vernichten. Der zweite Abschnitt ab Vers 8 bis 13 hatte die Entscheidung, jemanden mit hineingenommen. Gott wollte mit seiner Entscheidung nicht alleine bleiben. Bis dahin wusste noch kein Mensch, was Gott beschlossen hatte. Und ab Vers 8 bis 13 haben wir gelesen, dass er Noah mit in seine Entscheidung hineingenommen hat. Und Gott sagt Noah nicht nur, dass er am Leben bleibe, nein, seine ganze Familie. Aber er gab ihm auch wichtige Dinge mit, die Noah zu befolgen hatte. Ab Vers 14 lesen wir, mache dir eine Arche aus Tannenholz, in Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Ich habe jetzt die Ellen extra nicht in Meter umgewandelt, weil die Ellen haben 7 verschiedene Maßeinheiten. Man kann jetzt die Arche zwischen 130 und 150 Meter schätzen. In Kentucky haben sie sie aufgebaut auf 150 Meter. Dr. Werner Gitt sagt, es könnten auch 130 Meter sein, die Elle aus Jerusalem. Und von daher ist es ein Wert, der heute nicht definierbar ist. Sie kann 130 Meter groß gewesen sein, kann aber auch 150 Meter gewesen sein. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch ganz oben an der Arche sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst ihr ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen. Unter dem ganzen Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, und du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch sollst du je 2 in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben, und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein, von jeder Art der Vögel und jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allem sollen je 2 von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Speise diene. Ich denke, wo Noah dies gehört hat, war es eine Erleichterung. Erstmal Gottes Beschluss, den Menschen zu vernichten, erschrak er. Doch wo Gott ihm gesagt hatte, dass er und seine Familie am Leben bleibe, kam Erleichterung auf. Er hatte nicht viel Zeit, bei dieser Erleichterung zu bleiben, denn Gott gab ihm einen wichtigen Auftrag. Er hatte einen Auftrag, die Arche zu bauen. Und das Interessante ist hier, war Noah Schiffsbauer? War Noah Ingenieur? War er irgendwie handwerklich so weit, dass er so ein gigantisches Schiff bauen konnte? Noah, er war Schafhirte. Er war Bauer. Und Gott sucht sich einen Landmann aus, der keine Ahnung hatte. Das Interessante ist, das Schiff hatte keinen Namen. Und doch kennt es jeder auf dieser Welt. Die Arche hatte die wertvollste Ladung, die wertvollste Fracht bis heute. Bis heute haben die Schiffe alle eine geringere Ladung. Wenn ein Frachter von 13.000 Containerschiffen, die er heute beladen kann, durch den Ozean fährt und irgendwelche Container darunter fliegen oder es untergeht, merken wir es? Nö, ne? Wir gehen bei Amazon oder bei eBay, bestellen einfach nochmal. Müssen vielleicht nochmal einen Monat warten. Es sind alles mehr oder weniger Unterhaltungssachen, von denen wir nicht leben. Doch die Arche hatte die einzigen Lebewesen von dieser Erde geladen. Wäre dieses Schiff untergegangen, wäre es zu Ende mit den Menschen. Es würde nicht weitergehen. Diese Arche hatte jede Tierart geladen, die sich hier wieder weiter in Vielfalt entwickeln konnte. Diese Arche war gigantisch groß. Diese Arche konnte 600 Güterwaggons hineinfassen. Jungs, was schätzt ihr ungefähr, wenn man an einem Zug 600 Güterwaggons dranhängt? Wie lang wird dieser Zug? Eine Idee? Okay, das war eines Erwachsenen, 10 bis 12 Kilometer. 6 Kilometer. Einen 6 Kilometer langen Zug, wenn ihr den mal seht, vorbeifahren an euch, dann denkt an die Arche. All diese 600 Güterwaggons konnte diese Arche hineinpacken. Ein gigantisches Maß. Ein Maß, was dieser Noah bauen musste. Das Interessante war, bis 1850 war die Arche das größte Schiff weltweit. Bis dahin hat der Mensch kein größeres Schiff als die Arche gebaut. Und wenn ich diese Geschichte lese, diese oder andere von alten Glaubenshelden, so kommt mir etwas hoch und ich denke, wow, was für eine Geschichte. Was hat dieser Noah mit Gott erlebt? Gott hat ihn auserwählt. Gott gab ihm klare Anweisungen, wie er was zu machen hatte. Gott hatte ihn benutzt. Er wusste genau, was er alles mit hineinnehmen sollte. Gott sagte, nimm Nahrung für ein Jahr mit hinein. Für dich, für die Tiere. Ich lese diese Geschichte in 10, 20 Minuten durch die paar Kapiteln, bin voller Informationen, bin erstaunt über Gott, über die Glaubenshelden, die aufgeführt werden und sage, mein Leben ist total langweilig. Ja, kommt schnell auf, oder? Also mir geht es oft so. Ich lese es und denke, boah, was hat dieser Noah alles erfahren mit Gott? Ich bin 31 Jahre, habe auch 3 Kinder gezeugt, halte mich an die Bibel, versuche mit Gott zu leben, versuche mein Leben nach hinaus zu richten, aber sowas wie eine Sinnflut habe ich nicht erlebt. Durch eine Sinnflut hindurchgerettet habe ich auch nicht erlebt, werden wir auch nicht erleben. Wir werden viele andere Dinge erleben. Ich glaube, wir erkennen dieses Muster, ne? Noahs Geschichte ist in ein paar Kapiteln zusammengefasst. Und wir sind begeistert, was Gott dort hineinschreibt. Die Gefahr ist, wir wollen oft genau solche Bedingungen haben oder Erlebnisse dann haben, wie so ein Noah. Wir fangen an und sagen, mein Glaubensleben hat voll zu sein. Mein Glaubensleben muss mit Aktionen geprägt sein. Ja, genauso wie Klaus das erzählte mit den Zahlen. Umwerfend. So viele Menschen werden erreicht. So viele Menschen kommen zum Glauben. Aber ich glaube, dass es Menschen gab, Jahre weit vorher, die lange dafür gebetet haben, die gekämpft haben, um irgendwie Fuß zu fassen. Wir wollen oft eine Glaubenskurve haben, die immer nach oben geht, wo es nie irgendwie auf und ab geht. Wir wollen immer mehr glauben, immer stabiler glauben, immer gefestigter glauben. Mein Glaubensleben muss Früchte aufweisen. Mein Glaubensleben muss Menschen erreichen. Mein Glaubensleben muss Menschen sogar zur Umkehr bringen. Eine Geschichte, die wir uns vielleicht auch wünschen, lese ich mal vor. Ein Mann wurde von seiner Mutter jeden Sonntag in die Kirche geschleppt. Er hasste die Kirche und all die dahin gingen. Er hielt die Leute, die in der Kirche waren, alle für verrückt. Schon als junger Mann war er sehr zynisch. In dieser Gegend brach eine Dürre aus und die meisten von ihnen waren Bauern, also Farmer, Bauern, Landwirte. Das heißt, sie waren vom Wetter abhängig. Wenn der Regen nicht rechtzeitig kam, verloren sie alles. Müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Bauer lebt oft von Jahr zu Jahr. Und wenn auf einmal unser Jahresbrutto oder Netto ausfällt, dann malt euch mal das Leben der Deutschen aus. Ich glaube, es bricht eine Katastrophe aus. Denn wir leben, die meisten von uns, von Monat zu Monat. Da berief der Pastor der kleinen Dorfgemeinde alle Ältesten zusammen und sagte, lasst uns dafür beten. Lasst uns zu unserem Gott beten, damit er uns Regen schenke. Die Mutter sagte zum Sohn, du wirst mit mir dahin gehen. Und wie immer machte dieser inzwischen gewordene Mann Theater und sagte, nein, ich gehe nicht dahin. Die Mutter sagte, gut, dann bleibst du wenigstens im Auto. Die Mutter stieg aus, aber er weigerte sich immer noch, in die Kirche zu gehen. Als er im Auto saß und beobachtete die Menschen, die zum Gebetstreffen kamen, war er wieder zynisch und verspottete die Leute, weil sie alle mit Regenschirmen dahin gingen. Alle, die in die Kirche gingen, stellten ihre Regenschirme an den Eingang ab und er dachte bei sich, sind die Leute wirklich so dumm? All die Nachrichten sagen, es wird nicht regnen. Monatelang haben wir keinen Regen bekommen. Es hat ewig schon nicht mehr geregnet. Es ist keine Wolke am Himmel. Wir sind mitten in einer Dürrezeit. Diese Dürrezeit greift unsere Felder an, unser Besitz, all unser Essen. Und sie gehen mit Schirmen in die Kirche. Er saß im Auto und lachte über sie. Die Leute bereiteten sich auf den Regen vor. Sie wussten, wenn wir Gott um Regen bitten, dann müssen wir uns auch darauf vorbereiten. Ja, sie haben gesagt, wir können Gott nicht die Bedingung stellen, er muss uns Regen schenken. Aber sie sagen, vielleicht schenkt er uns Regen. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht nächste Woche oder vielleicht sogar heute. Er hörte durch die geöffneten Fenster, wie sie zu Gott beteten und er dachte sich, wie kann man nur so naiv und so dumm sein? Da er im Auto mit geöffnetem Fenster und dem Schiebedach saß, traf ihn inmitten seinem Gelächter ein Regentropfen. Und als er nach oben schaute, hingen dicke Wolken am Himmel. Er konnte es immer noch nicht glauben und sagte zu sich, das kann doch nicht sein. Er sieht den Regen, er spürt den Regen und sagt, das kann doch nicht sein. Es regnete so heftig, dass sich in wenigen Minuten richtige Regenpfützen bildeten. Und dann ging die Tür auf und die Leute strömten nach draußen. All ihre Regenschirme haben sie natürlich vergessen am Eingang. Sie liefen nach draußen und dankten Gott, dass er ihr Versorger ist. Was für eine Geschichte. Genau so erträumen wir uns oft unseren Gott. Genau solche Geschichten denken wir manchmal, Mensch, Gott, schick doch so eine Geschichte, so ein Wunder. Du weißt doch, ich bin gerade an einem dran, der glaubt nicht an dir. Jesus hat viele Wunder und Zeichen getan im Neuen Testament und tut es auch heute oft. Nur wir haben oft nicht diesen Weitblick. Wir sind auf unser Leben konzentriert, auf unsere Leute, die wir gerade erreichen wollen. Sagen, Gott, schick doch endlich was. Aber Gottes Pläne sind oft anders. Wenn wir die Geschichten etwas genauer betrachten, auch von diesem Noah, dann merken wir auf einmal, dass die Zeitabstände manchmal ganz schön lang sind. So viele Ereignisse waren gar nicht beieinander. Noahs Chronik in einem Satz verfasst, in Vers 32, und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Stellt euch mal vor, auf eurer Beerdigung. Noah war 500 Jahre alt, da zeugte er den Sem, den Ham und den Japhet. Das sagt die Bibel über ihn aus. Und vorher sticht er auch nicht irgendwie großartig heraus. Noah lebt einfach. Noah sucht, was in Gottes Augen recht ist. Er versucht, die Anweisungen Gottes für den Menschen zu befolgen. Für Noah war es wichtig, was denkt Gott über mich? Was will Gott von mir? Weil er von Gott als einer erfunden war, der gerecht lebte, wurde er erwählt. Aber in der ganzen Geschichte, auch wenn es heißt, dies war Noahs Geschichte und Noah tat alles, ja, Noah tat alles, so wie Gott es ihm verheißen, so wie es Gott ihm aufgetragen hatte. Auch wenn wir immer wieder Noah lesen, Noah ist nicht der Hauptdarsteller dieser Geschichte. Er ist nicht der Regisseur dieser Geschichte. Und wenn wir überlegen, was Gott Noah da aufgetragen hat, war es gigantisch. Es war ein Bauprojekt, was noch nie stattgefunden hatte. Einige haben von uns Häuser gebaut, einige bauen es gerade und sie merken auf einmal, wie der Rat zu Ende geht an vielen Stellen. Sie müssen sich anderweitig Hilfe holen, Informationen holen. Sie merken auf einmal beim Mauern zum Abend hin, der Rücken will nicht mehr, die Kräfte wollen nicht mehr, die Steine fliegen vielleicht aus den Händen. Oder wenn wir am Dach angekommen sind, die Höhe macht uns zu schaffen. Der Körper, der kapituliert irgendwann mal während dieses Baus. Er wird müde, er wird schlaff. Da fängt der Rücken an zu schmerzen und all diese Dinge unterdrücken wir. Ich glaube nur, über all die Jahre so ein gigantisches Projekt zu bauen, fühlte sich vielleicht ähnlich. Gott sprach zu Noah, als er 500 Jahre war, und man weiß nicht, wie lange diese Bauzeit war. Hat er sofort angefangen, hat er vielleicht ein bisschen später angefangen mit seinen Söhnen? Dies steht nicht in der Bibel geschrieben. Das Interessante ist, ein Haus baut fast jeder von uns und wir wissen, bevor wir es bauen, währenddessen wir es bauen, es ist bewohnbar, es ist nutzbar. Stellt euch mal vor, Noah muss eine Arche bauen, etwas, was heute, würden wir sagen, Science Fiction wäre. Ich baue mir im Garten irgendein Teil, fliegendes Auto würden wir vielleicht sagen, was es noch nicht gibt, aber ich glaube, wir können es schon so langsam vorstellen. Es hapert nur noch an vielen Dingen. Wenn ich irgendwas Verrücktes in meinem Garten anfange zu bauen oder in Marienheide auf irgendeiner Wiese, da werden mich viele auslachen. Sie werden sagen, was baust du da? Und genau so fühlte sich Noah. Er kam nicht wie ein Häuslebauer heute immer wieder Lob. Wow, schon so weit? Wow, das habt ihr aber gut gemacht. Das sieht aber schön aus. Sie lachten ihn aus für sein Konstrukt. Sie lachten ihn aus für seinen Glauben an Gott, weil die Arche etwas total Fremdartiges, etwas total Neuartiges war. Ich stelle mir die Herausforderung schrecklich schwer vor. Noah ohne eine Motorsäge in den Wald. Baum für Baum. Ich weiß nicht, womit er das gefällt hat. Ohne eine Hilfe von irgendwelchen Männern aus der Stadt, die schweren Bäume hinzuzerren zur Baustelle, ohne einem Sägewerk, der die einzelnen Bäume in Bretter schneidet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt, einen Baumstamm in einzelne Bretter zu schneiden. Also ich würde jetzt schon aufgeben, ich würde gar nicht damit anfangen. Ich würde es gleich in ein Sägewerk geben. Das wird so krumm und schief. Die schwere Arbeit Tag für Tag. Ich glaube, dass Noah nicht immer guten Mutes war. Doch er hielt daran. Er hielt an das Wort. Denken wir an Jona. Jona bekam den Auftrag von Gott zu gehen. Ninive war eine Stadt, die in Sünde lebte, und Jona sollte der Stadt sagen, tut Buße, denn Gott wird euch bestrafen, wenn ihr es nicht tut. Jona, er war schlau, er kannte die Wege Gottes. Er sagte sich, Gott, wenn ich dem Volk predige, dann kehren sie doch um. Und was ist mit meinen Worten? Ich lag total daneben. Und Noah, er baute auch nicht nur. Noah, er predigte dem Volk. Er predigte dem Volk, kehrt um zu Gott, sucht Gott. Ein ganzes Jahrhundert musste Noah diesen Spott der Leute ertragen. Und ich fragte mich, was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Gott sprach damals zu Noah. Er gab ihm einen Auftrag und zu uns sprach er durch sein Wort. Wir lesen in Offenbarung 22,7, siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagungen dieses Buch bewahrt. Apostelgeschichte 1,9-11. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, also Jesus, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Die einen lachen vielleicht über diese gute Nachricht. Die einen glauben daran. Frage an euch, wie verrückt ist diese Nachricht, dass Jesus in den Himmel gegangen ist? Dass Jesus wiederkommen wird, seine Gemeinde holen wird und all die Menschen richten wird. Ich glaube, sie ist so verrückt, dass die wenigsten daran glauben. Und genau das ist so eng mit dieser Geschichte Noahs zusammen. Noah baute ein Schiff, obwohl es noch nie geregnet hatte. Aber er tat es, weil Gott ihm das aufgetragen hat. Weil Gott gesagt hat, ich werde die Erde vernichten durch eine Sintflut. Baue eine Arche. Diese Arche soll dir als Rettung dienen. Und genau das lesen wir auch im Wort. So wie Jesus gegangen ist, so wird er wiederkommen. Das ist die Nachricht, die wir bekommen haben. Das ist die Nachricht, die wir verbreiten können und verbreiten sollen. 1. Mose 6, 22. Und Noah machte es so, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Genauso verrückt wie damals die Leute mit dem Kopf schüttelten und ihn auslachten, ist unsere Nachricht vom gekreuzigten Christus. Die Kreuzigung ist für viele eine Sache der Diskussion, eine Sache, die sie nicht glauben können, eine Sache, an der sie nicht glauben wollen. Aber Gott fordert uns auf, die Botschaft den Menschen weiterzugeben, die Gebote zu halten, den Menschen zu lieben und zur Wahrheit zu stehen, dran zu bleiben. Das Interessante war auch Gottes Arbeitsaufteilung bei der Arche. Ich dachte mir, wie kann ein Mann oder mit seinen drei Söhnen so ein riesiges, großes Schiff aufbauen? In Amerika, vielleicht habt ihr diese von Galileo diese Reportage mal gesehen. Sie bauten in Kentucky eine Arche auf. Sie haben es versucht, 1:1 aufzubauen. Sie haben es natürlich mit 150 Metern aufgebaut. Das Bauprojekt war riesig, es war gigantisch. Es waren Kräne, es waren viele Arbeitsgeräte dabei, viele Firmen, die das aufgebaut haben. Es war ein Bauprojekt, das 100 Millionen Dollar gekostet hat. Und jetzt soll ein Mann oder mit seinen drei Söhnen dieses Schiff aufbauen? Das Interessante war Gottes Arbeitsaufteilung. Gott hat Noah so viel aufgetragen, wie viel er tun konnte. Das, was Gott, das, was Noah nicht tun konnte, tat Gott. Wir erwarten vielleicht, dass Gott durch Träume zu uns redet oder durch so eine wundersame Geschichte, wie ich sie vorgelesen habe, von dem Mann und dem lang ersehnten Regen. Das ist oft so unsere Denkensweise. Aber ich glaube, Gott will nicht immer nur uns im Mittelpunkt haben. Gott benutzt uns oft vielleicht nur mit einem Satz, mit einer kleinen Tat. In einem riesigen Puzzle bin ich und du vielleicht nur ein kleines Puzzlestück, was hinzugefügt wurde. Aber total wichtig. Ihr kennt das Problem, wenn ihr ein Puzzle aufbaut und am Ende fehlen welche. Das ist ärgerlich. Wir müssen die Dinge, die Gott sagt, lesen und tun. Was wäre, wenn Noah all das Gehörte von Gott nicht in die Tat umsetzen würde? Was wäre dann? Ich weiß es nicht. Würde Gott vielleicht alle vernichten? Was wird sein, wenn wir seine Worte lesen, sie für uns behalten und nicht weitergeben? Nicht in unserem Leben anwenden? Gott hat ein schreckliches Gericht vorhergesagt. Genauso wie damals er gesagt hat, ich werde die Menschen durch die Sinnflut vernichten. Es war nicht Gottes Absicht, aber es war seine Reaktion. Er sagte, ihr Tun, ihr Denken, all das ist durch und durch böse. Und genauso auch heute. Gott steht zu seinem Wort. Wenn Gott sagt, ich werde wiederkommen, ich werde die Gemeinde holen, ich werde den Menschen richten und ein gerechtes Gericht ausüben, so wird er das tun. Und dazu möchte ich uns allen Mut machen, dass wir diese frohe Botschaft oder auch nicht so frohe Botschaft für denjenigen, der es nicht glaubt, weitergeben, weitersagen und an die Arbeitsaufteilung Gottes denken. Gott trägt uns so viel auf, wie viel wir tun können. Wenn wir auf einmal merken, wir kommen an unsere Grenzen, wird Gott eingreifen. Gott hilft, auch wenn es manchmal oft nicht so scheint, dass Gott eingreift. Und doch tut er es. Und ich glaube, dieses geniale Puzzle, die einzelnen Dinge, die oft für uns heute so unscheinbar verborgen sind, werden wir in der Ewigkeit einmal sehen. Und wir werden uns freuen. Wir werden uns freuen für jede Tat, für jeden Gehorsamschritt, den wir gegangen sind, um sein Reich, um sein Evangelium zu bauen. Amen. Lass uns aufstehen und wir beten.